hätte noch eine andere Frage.
Ja.
Und zwar hattest du davon gesprochen, dass die sich dafür entscheiden, andere Gründe zu finden für ihre soziale Lage, als ja, die es eigentlich sind, obwohl sie eben über ihre sozialen Verhältnisse sich doch recht im Klaren werden. Und da wollte ich nochmal nachfragen, ist das denn wirklich eine Entscheidung im emphatischen Sinne? Also kann man das eine Entscheidung nennen? Und wenn sie über ihre sozialen Verhältnisse eigentlich ganz gut im Klaren sind, dann frage ich mich, ja, wer ist denn so blöd und entscheidet sich für die falsche Antwort, wenn er die richtige schon weiß?
Ja, das ist eine gute Frage, die stelle ich mir auch schon seit längerem. Aber wie das Leben so spielt, ne? Ich komme zu dem Punkt noch, weil du hast in einer Hinsicht vollkommen recht. Wenn man erstmal so plakativ an Anfang stellt, und so habe ich das auch erstmal gemeint mit dem Entscheiden. Wenn man erstmal sagt, das ist offenbar eine Art, auf die Welt zu schauen, die sich, jetzt drücke ich es mal anders aus, daran gewöhnt hat, alles, was auf der Welt passiert, von dem Standpunkt eines verletzten Insassen dieses Landes eher zu beurteilen. Dann ist das natürlich erklärungsbedürftig. Die Frage ist völlig richtig und da will ich ja im Folgenden auch nachgehen. Wie kommt denn einer auf sowas? Warum machen Leute, wo kommt dieser Standpunkt her? Wieso gibt es ein Bedürfnis, nach dieser Sorte die Welt zu betrachten? Diese Frage muss man in der Tat noch beantworten, weil die habe ich ja nicht beantwortet. Ich habe ja erstmal nur gesagt, so ticken die offenbar. Wenn einer so losgeht, wenn einer so die Welt betrachtet, dass er an allem, was ihm widerfährt, an allem, was er praktisch an Schädigungen mitbekommt oder auch an anderen feststellen, muss ja nicht an seine eigenen sein. Offenbar nur das Interesse entwickelt, für sich zu sagen, wie sortiere ich das ein in ein Bild dieser Welt, in der was ganz anderes verletzt ist als ein materielles Interesse, nämlich meine Dazugehörigkeit zu diesem Land. Dann steht man natürlich wirklich erstmal vor dem, ich sag's mal so, vor dem Rätsel, das kann ja wohl nicht wahr sein, wieso ticken Leute so? Ja genau, das muss man sich erklären. Und das will ich im Folgenden versuchen.
Ja, okay. So gesehen völlig klar. Ich hatte das nur so verstanden, dass du meintest, die wissen eigentlich schon über das Klassenverhältnis.
Das geht nicht ums Wissen, sondern es geht darum, dass alle Schlüsse, die man über die Welt zieht, man aus den praktischen Ereignissen zieht, die man so selber entweder mitkriegt oder in der Zeitung liest. Die haben das gleiche Material zu beurteilen wie wir und das gleiche Material zu beurteilen wie jemand, der in anderer Sorte auf den Staat setzt, als Hilfsmittel bei seinem materiellen Zusammenkommen. Es ist immer so oder so ein theoretisches Urteil, wie durchdacht oder undurchdacht auch immer. Es ist immer ein theoretisches Urteil über die Welt. Und also muss man sich dessen auch als theoretisches Urteil annehmen und sagen, welchen besonderen Charakter hat dieses theoretische Urteil. Es hat im Ausgangspunkt übrigens wirklich einen Widerspruch, deswegen habe ich das mit dem Rätsel am Anfang auch gesagt und wer dem noch dieser ganzen Frage noch mal ein bisschen gründlicher nachgehen will, dem kann ich sehr empfehlen, einen Artikel im Gegenstandpunkt, das Volk eine furchtbare Abstraktion, weil da wird das noch mal richtig schön und ganz ausführlich aufgeblättert. Es kann einem schon mal auffallen, als einen grundsätzlichen Widerspruch an der Stelle, dass ausgerechnet, sage ich mal, mitten in einer Welt, wo die Leute sich alle fürchterlich viel darauf zugute halten, dass sie selber ihres Glückes Schmied sind, sie selber sich um ihr eigenes Fortkommen kümmern, sich nicht von niemandem nichts sagen lassen, selber entscheiden, mit wem sie umgehen wollen und wem nicht, dass haargenau in dieser Welt offenbar ist überhaupt nicht ein Standpunkt von vorgestern oder von Tradition ist, dass genauso der Standpunkt unterwegs ist, und zwar ziemlich heftig unterwegs, ich gehöre irgendwo dazu, und zwar überhaupt nicht, ich gehöre irgendwo dazu, das ist ja der Ausgang von Punkt von den Pegidas, weil ich mich irgendwann mal dazu entschieden habe, sondern weil es eben nun mal meine Lebensverhältnisse sind, in denen ich halt drin stecke. Und die Emphase, die ich auf Entscheidung gelegt habe, habe ich deswegen drauf gelegt, weil ja, ich bin der Auffassung, dass es in der modernen Welt das eine Entscheidung ist, die irgendeiner, die jeder entweder irgendwann mal für sich getroffen hat oder jeden Tag immer wieder trifft, die Welt so gegen alle Erfahrungen sehen zu wollen. Und dafür haben sie ihre Gründe. Und die werde ich mal versuchen, im Folgenden zu erläutern.
Aber du hast noch nicht mit Entscheidung Gründe betont.
Ja, Gründe.
Deswegen, das war das Missverständnis. Da ist nicht in die Leute irgendein unheiliger Geist gefahren.
Nein,
Gründe. Sie haben irgendein Unbewusstes bei sich aktiviert. Sondern das sind Gründe, welche auch immer, aber das kommt ja wahrscheinlich.
Das, was ich gemeint war, jeweils nicht zu sagen, wir haben einen sehr genauen Begriff von dem, was Lohnarbeit und ihr Verhältnis zum Kapital ist und entscheiden sich dann, deutschnational zu denken, das war nicht, also es klang eben so an, als ob du das so missverstanden, das waren wir glaube ich
nicht gemeint,
sondern da sind Glücksschmiede unterwegs, die durchaus ein Bewusstsein davon haben, dass die da gegeneinander ins Feld ziehen, im Alltag, in das Konkurrenzgeschehen, die sich dazu entscheiden, am Wochenende für Pegida als Deutsche gemeinsam Hand in Hand auch davon abzusehen, dass sie solche Gegensätze haben würden. Das ist ein bisschen was anderes als ein Begriff von ihrer Rolle als Wohnarbeiter oder was ist eigentlich Grundrente und was ist mein Geschäft als Vermieter, das war nicht gemacht.
Ich mache mal ein bisschen weiter und wenn ihr Einwände habt oder Ergänzungen oder Verständnisfragen, dann sagt ihr das einfach. Ne? Es war ja eben schon im Gespräch die Frage, was ist eigentlich der Inhalt des Rechts, das Sie da einklagen? Und man kommt, wie man es dreht und wendet, eigentlich nie über diesen seltsamen Standpunkt hinaus, es ist ein Recht auf Hiersein. Und zu diesem seltsamen Recht auf Hiersein möchte ich mal ein paar kritische Anmerkungen machen. Das ist nämlich schon ein sehr merkwürdiges Privileg. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, ausgerechnet in Deutschland sein zu dürfen, für eine ganz tolle Angelegenheit zu halten? Negativ mal gesagt, aus einer nüchternen Prüfung der Lebensverhältnisse in diesem Land ganz bestimmt nicht. Kann nicht sein. Das ist das Erste. Zweitens, was ist eigentlich der Inhalt dieses Privilegs? Der Inhalt dieses Privilegs ist dürfen. Auch so ein komisches Recht. Ja, es stimmt, der Staat macht einen Unterschied in seinem Ausländerrecht, hat Jonas ja schon zitiert, ich weiß nicht wie viele Paragraphen, einen Unterschied zwischen dem, was er seinen ihm zugehörigen Bürgern, die mit dem deutschen Pass, die er sich zurechnet, die seiner Hoheit zugehörig sind und nicht der Hoheit eines anderen Staates, einen Unterschied zwischen dem, was er denen erlaubt und dem, was er anderen erlaubt, die nicht seine Bürger sind, die als Vertreter anderer Hoheiten rumlaufen, die er hier reinlässt, aus welchen Kalkulationen und Berechnungen auch immer. Die haben einen Sonderstatus, sie stehen rechtlich anders da als der Mensch, der hier von Haus aus zu Hause ist. Wer diesen Unterschied in ein Privileg verwandelt, der macht was Merkwürdiges. Der macht nämlich aus dem Recht, hier sein zu dürfen, eine Bevorzugung. Und diese Bevorzugung, das muss man den Leuten schon vorwerfen, die kommt völlig aus, ohne irgendein Urteil darüber, zu was man da eigentlich berechtigt ist und was man von dieser Bevorzugung eigentlich hat. Es ist nämlich nicht so, das meinen Sie übrigens auch selber gar nicht, es ist nicht so, dass Bevorzugung ein Lebensmittel wäre. Man ist zwar bevorzugt, aber dass man deswegen was hätte, mehr als das Dürfen, hat man erstmal überhaupt nicht. Und was man von dem Dürfen hat, das entscheidet sich überhaupt nicht an dem Dürfen, sondern an den Fairnessen der Konkurrenz, an der Geschäftstüchtigkeit der Unternehmer, an dem, was die Gewerkschaft für einen rausholt und der Staat einem an Steuern abknüpft. Nichts von dem, was man wirklich tun und lassen darf und muss, ist mit dem Dürfen erledigt. Es ist sogar umgekehrt, das Dürfen löst sich ganz schnell auf in ein Müssen, denn man darf zwar hier sein, aber alles andere, was nötig ist, damit man hier überhaupt sein kann, also irgendwie zurechtkommen, ist ein Müssen. Und das wird aus dem mit dem Dürfen überhaupt nicht mitgeliefert. Das ist übrigens, vielleicht kommen wir noch dazu am Schluss, auch das Verlogene an diesem Standpunkt der Anti-Pegidas, die sagen, in Deutschland gäbe es eine Willkommenskultur. Da kann man ja nur lachen. Das ist ja irgendwie. Da gibt es ja nicht mal eine Hierseinskultur, schon seit gar keine Willkommenskultur.
Ja, außer der die Pegida-Leute machen, wenn sie das Kultur nennen.
Das habe ich vorhin gemeint, mit wer sich entschieden hat, das Hiersein als Privileg zu fassen, der macht damit die erste ganz grundsätzliche Abstraktion von dem, wozu er da berechtigt ist. Denn kaum befasst man sich mit der Frage, wozu man da berechtigt ist, verschwindet das Privileg ganz schnell und man stellt fest, dass man der Sache nach auch nicht anders dasteht, jedenfalls die meisten Leute als die Ausländer, die hier zugelassen sind und auch sich um einen Arbeitsplatz bewerben dürfen, wenn sie es denn überhaupt dürfen. Der hat sich entschieden, alles, was ihm hier serviert wird, erstmal so zu nehmen, als das ist hier halt so. Die Lebensverhältnisse, die einem von Staat und Kapital aufgemacht sind, mit denen man praktisch konfrontiert ist, mit denen man zurechtzukommen hat, als das ist eben, was man zu bewältigen hat. Und das, was man zu bewältigen hat, das habe ich vorhin mit Entscheidung gemeint, das tut offenbar dem positiven Bild der Gemeinschaft, in der man das zu bewältigen hat, überhaupt keinen Abbruch. Man leistet sich die gegen die eigenen Lebensverhältnisse übrigens sehr luxuriöse Standpunkt, das Dafürsein für das, wo man sein darf, völlig unabhängig davon zu pflegen, was es eigentlich heißt, dass man hier sein darf. Also richtig das positive Urteil über die Gegend, in die es einen verschlagen hat, abzutrennen von der Frage, wie es einem da tatsächlich materiell geht. Dieser Schritt ist schon notwendig, wenn man überhaupt auf die Idee kommen will, zu sagen, Deutscher sein ist doch was Schönes, was Gutes, was Tolles. Und das ist eine Besonderheit von uns, dass wir das sein dürfen und da gehören andere nicht dazu, die eben nicht dazugehören. Es ist ja so. Ein Widerspruch bleibt das natürlich. Jemand, der sich auf den Standpunkt stellt, Deutschland ist ein schönes Land, wurscht, wie es mir da in ihm geht, der entscheidet sich zu einem Verhältnis zwischen dem Dafürsein und den Notwendigkeiten, die er praktisch zu erlegen hat, die passt natürlich zu den wirklichen Verhältnissen nicht so richtig. Die tatsächlichen Notwendigkeiten des Lebens stören praktisch das Bild dieses schönen Zuhause, was man dadurch hat, dass man hier sein darf. Und das Verhältnis dieser beiden Sachen macht jetzt den Motor des Weltbilds aus, den man sich von diesem Standpunkt aus zurechtlegt. Sonst könnte man ja sagen, na gut, Wenn ihr euch das in Deutschland so gut gefällt und ihr hier so eine schöne deutsche Gemeinschaft habt, dann habt ihr die halt. Aber so sehen sie das ja selber gar nicht. Sondern sie werden ja von diesem Standpunkt des Dafürseins aus unzufrieden. Die sagen ja, alles Mögliche passt ihnen nicht. Und die Frage ist dann, was passt ihnen dann nicht und warum passt ihnen das nicht? Also, dass es nicht wirklich so ist, dass man mit dem Privileg des Hierseins schon alle Widrigkeiten des Lebens bewältigt hätte, dass damit alles weg sei, mit dem man sich tatsächlich rumzuschlagen hat, das ist ja klar. Die tauchen nur vom Standpunkt dessen, ich bin hier in einer Gemeinschaft namens Deutschland, zu der darf ich dazugehören und das ist gut so, tauchen die wirklichen Notwendigkeiten und Zwänge, denen man unterworfen ist, ein bisschen anders auf, als so, wie sie tatsächlich sind. De facto ist es ja so, das habe ich wie gesagt vorhin mit Entscheidung gemeint, dass die Entscheidung immer wieder fällig ist, ob man so weitermachen will, was man sich alles bieten lässt, was einem so zugemutet wird, das ist denen ja alles gar nicht unbekannt. Frage ist, wie dieses Leben, wie es sich tatsächlich gestaltet, eigentlich vom Standpunkt eines Menschen aus aussieht, der gesagt hat, in Deutschland sein ist erstmal eine prinzipiell gute Sache und dafür setzt man sich ein, dass man das sein kann und zwar möglichst ungestört. Wie gesagt, das ist eigentlich der schwierige Gedanke an der Stelle. Denen fällt er offenbar nicht schwer, aber uns fällt es immer schwer, wenn man sich das klar machen will. Hier sein als Privileg ist der Sache nach die Unterwerfung unter die Notwendigkeiten, die einem von der Herrschaft und vom Kapital aufgemacht werden. Der Sache nach ist das Bekenntnis dazu, egal wie mir von denen mitgespielt wird, die hier das Sagen haben, ich habe hier in diesem Land mein Zuhause gefunden und das ist gut so. Das kommt nur im Standpunkt dessen, der das so sich zu sehen entschieden hat, überhaupt nicht als Unterwerfung daher, sondern ganz umgekehrt. Als Anspruchshaltung an die Staatsgewalt, die doch dafür zuständig ist, dass es in diesem Land ordentlich zugeht. Sie soll dafür sorgen. Ja, für was jetzt eigentlich? Für was soll sie sorgen? Sie soll würdigen, dass man jemand ist, der die Notwendigkeiten erfüllt, die ihm aufgetischt werden, der sich zu dieser Heimat bekennt, in der er lebt, der seine Pflichten erfüllt, der sich nicht zu Schulden kommen lässt und der darin praktisch zu erkennen gibt, dass er zu diesem Land steht, in dem er sein darf. Dann steht der Sache nach alles auf dem Kopf. In Wirklichkeit ist es so, dass der Staat einem sagt, so sieht die Eigentumsordnung aus, das sind die hier bei uns geltenden Gesetze und Wege des Geldverdienens. Denen hat man sich zu akkommodieren, denen hat man zu folgen, an denen hat man seine eigenen Lebensberechnungen entlang zu organisieren, damit man zu was kommt. Ob man damit zu was kommt, hängt einerseits davon ab, was man selber leistet, auf der anderen Seite aber wieder gar nicht. Es ist eine Frage der Konjunktur, der Geschäftsgelegenheiten, die geboten werden, des Wachstums, des Kapitals und so fort. Und die Sache der Leute ist eben, diese Akkommodation hinzukriegen und sich so zurechtzumachen, dass sie das hinkriegen für sich irgendwie.
Ich verstehe das nicht, dass das...
Ich sage noch einen Satz, dann darfst du gleich. Einen Satz. Vom Standpunkt dessen, der gesagt hat, es ist doch ein Privileg von mir, in diesem Land sein zu dürfen. Und das ist der Standpunkt, von dem aus ich alles beurteile, was ich machen muss. Erscheint alles das, was einem von oben aufgemacht wird, als die nun einmal gegebenen Notwendigkeiten, die es gibt, und die Staatsgewalt gar nicht als die einem das aufmacht, sondern als die Instanz, die dafür zu sorgen hat, dass diese Selbstbehauptung in diesem Land auch von seiner Seite aus richtig organisiert wird und funktioniert. Ja, bitte.
Ich verstehe das nicht, was du gesagt hast, was er sich da als Gemeinschaft, deutsche Gemeinschaft zurechtlegt und daraus eine Anspruchshaltung macht. Was da alles als dafür, für das Gedeihen dieser Gemeinschaft als Störfaktoren da festmacht. Das habe nichts zu tun mit einer Unterwerfungshaltung von denen. Das verstehe ich deswegen nicht, weil ich meine, das ist überhaupt der Ausgangspunkt. Die praktische Unterworfenheit oder die staatlichen Verhältnisse, dass der sich aufmacht zu sowas wie ein selbstbewussten Nationalisten.
Was meinst du damit mit Ausgangspunkt?
Die Ausgangspunkte sind die Grundlage.
Das ist halt ein bisschen ein Unterschied, worüber du redest.
Dafür, dass ich als selbstbewusster Nationalist da aufmache.
Was ist dein Ausgangspunkt, frage ich immer nach, weil du hast zwei Sachen gesagt. Du hast einmal gesagt, eine Haltung, und dann hast du gesagt, der ist praktisch und der braucht.
Ich habe gesagt, dass so wie er sich als selbstbewusster Nationalist hermacht, das habe nichts zu tun. Das habe nichts zu tun mit einer Unterwerfungshaltung von denen. Und da behaupte ich, die Unterworfenheit oder die staatliche Verhältnisse überhaupt der Ausgangspunkt, dass sich jemand als dieser selbstbewusste Nationalist aufmacht.
Ja, aber da ist doch, pass auf, da ist doch jetzt gerade der Punkt, an dem wir am Erklären sind und uns was klar machen sind. Der Sache nach, hieß es vorhin mal, der Sache nach ist es zu Deutschland gehören, sieh zu, wie du dein Geld verdienst, bleib dabei gesetzestreu und zieh gefälligst, wenn du Kinder hast, die anständig auf. Ja, das sind vorgeschriebene Lebensverhältnisse. Die sind entweder gesetzlich vorgeschrieben oder du bist in eine ökonomische Zwangslage reingebracht, wo feststeht, du hast den Vertrag unterschrieben, so und so viel Geld gibt es für die Arbeit, so und so lange dauert der Arbeitstag, also hast du so viel noch übrig für die Freizeit. Das ist der Sache nach. Aber jemand, der sagt, ich freue mich drüber, zu dieser Gemeinschaft dazu gehören zu dürfen und leide darunter, mitkriegen zu müssen, dass die Gemeinschaft, durch welche gestört wird, die nicht dazugehören. Der muss sich ein Urteil zurechtlegen, in dem genau diese sachlichen Verhältnisse, die er ja schließlich den lieben langen Tag lang betreibt, der ist ja nicht immer bloß abends am Montag auf Pegida-Demonstrationen, der muss sich ein Urteil zurechtlegen, wo der zu diesen täglichen Notwendigkeiten und Pflichten glattweg hinkriegt, die als Ausgestaltung des von ihm geschätzten Dazugehörens zu Deutschland zu sehen. Und da war der Punkt, auf dem du rumspielst, und das musst du dir mal durch den Kopf gehen lassen. Welcher von deinen lieben Mitbürgern und Mitbürgerinnen überhaupt, und ganz speziell bei Pegida, geht mit der Wahrheit hausieren, das mache ich, was ich, weil ich muss. Das wäre die Wahrheit. Aber wer sieht denn das so, das mache ich, weil ich muss? Ja, das ist die Grundlage, aber siehst du, das ist aber die Frage von ihr auch gewesen. So, aber wie geht denn der geistig mit dieser Grundlage um? Und da sagt er, erstens, so ist es, so wird hier zusammengelebt bei uns. Und zweitens, jeder tut das Seine. Da kommt es jetzt übrigens, jeder tut das Seine. Kommt, natürlich denkt er dabei ans Arbeiten gehen, ans Geld zusammenhalten und so. Aber merkst du, was jetzt passiert ist? Merkst du, was der sich für ein Urteil über diese trostlose bürgerliche Alltagsexistenz zurechtgelegt hat? Da hat sie sich erstmal zurechtgelegt als von ihm gebilligte, für gut angesehene, für in der deutschen Gemeinschaft gut begründete Aufgabe, der er sich widmet. Nur mal diesen ersten Schritt. Keiner von den lieben Leuten möchte jemals sagen, eigentlich macht er das bloß aus Zwang. Alle haben, wenn sie sagen, sie tun ihre Pflicht, das kam eben in der Rede mal vor, bei Pflicht schütteln die sich doch nicht. Wenn die sagen, sie tun ihre Pflicht, hauen sie sich auf die Schulter. Ich will dir doch deine Überlegung. Du musst ihn nicht wehren. Ich kritisiere dich gar nicht.
Die Feststellung ist die Selbstüberhöhung des Zwangs, die ja vom Staat gesetzt ist. Aber natürlich.
Ja.
Natürlich. Will er das nicht als diesen Zwang zur Kenntnis nehmen, sonst wäre es ja keine Selbstüberhöhung.
Sondern er nimmt sie, das sollte ein Zwischenargument zwischen deinen Extremen sein. Du sagst, die Grundlage sind doch Zwangsverhältnisse. Und dann bist du schon bei der Figur, die du kennst, ein selbstbewusster Patriot. Jetzt suchen wir eigentlich, wie kriegen die den Bogen hin? Und da war jetzt das erste kleine Argument, die müssen die alltäglichen Notwendigkeiten, die sie in dieser Nation tun, sich zurechtlegen von ihrem Standpunkt der für gut befundenen Gemeinschaft als einen von ihnen für gut befundenen und gebilligten Beitrag zu dieser Gemeinschaft. Dass der ihnen nicht leicht fällt, sagen sie locker dazu, aber nicht als Einwand, sondern als und es ist gut so. Das ist diese Vorstellung der Pflicht.
Ich habe noch mal eine Sache, was du sagst. Wenn solche Leute da sagen, also sie akzeptieren und kennen Gegensätze, dann sagt es so, dann kommen die aber zu dem Schluss und sagen, jeder tut das Seine.
Ja.
Mhm. Dann ist das für mich ein logischer Widerspruch.
Mhm. Ist es auch.
Wenn sie nämlich Gegensätze festmachen, können sie nicht gleichzeitig so davon so tun, als sei das irgendwie doch alles eine Gemeinsamkeit. Und genau das machen sie aber.
Ja, und das, deswegen, das sollte ich eigentlich ein bisschen später sagen, das sage ich aber dann gleich jetzt. Deswegen kommen die Gegensätze bei Ihnen auch anders vor als das, was sie sind. Die haben nämlich die Gegensätze, die haben ihren in dieser Art, sich die Welt zurechtzulegen, ihren Grund nicht in ihrem Inhalt, sondern in der Pflichtvergessenheit der Leute, die diese Interessen vertreten. Die ganz prinzipielle Verschiebung. Wenn ich sage, eigentlich ist diese Gesellschaft so. Stelle ich mir diese Gesellschaft vor als ein großes Gemeinschaftswerk, wo jeder an seiner Stelle seine Pflicht tut und darüber dann auch das Recht erwirbt, zu dieser Gemeinschaft dazuzugehören. Mehr ist übrigens nicht gesagt. Ne? Da mag sich jemand ja sogar noch vorstellen drunter. Wenn ich 40 Jahre lang gearbeitet habe, habe ich einen Anspruch auf eine Rente. Bloß, das sagt er so gar nicht, weil dieser Standpunkt, jeder an seinem Platz und ich habe immer meine Pflicht getan, ist die prinzipielle Maßstabslosigkeit dessen, was man sich da bieten lässt, drin. Das ist was anderes, ob sich jemand hinstellt und sagt, ich brauche zum Leben so und so viel Geld, der Staat macht eine falsche Rentenpolitik, ich will das haben. Oder ob er, und von der Sorte sind die Pegida-Leute, oder ob er sagt, ein Rentner ist ein anständiges Mitglied dieser Volksgemeinschaft und deswegen gehört er nicht so schofel behandelt. Ein Mensch, der so denkt, der verlangt keine Mark für den Rentner, sondern der verlangt vom Staat die Anerkennung, dass der Rentner doch ein anständiger Mensch ist, weil er sich sein ganzes Leben lang krumm gelegt hat. Und die Rente, die er kriegt, ist der Beleg für die staatliche Anerkennung. Und hinter Belegen für staatliche Anerkennung stehen keine Eurozeichen. Das ist halt so. Da gibt keine Summe an, wo er sagen würde, bei der Summe kann ich die staatliche Anerkennung noch entdecken und bei der Summe kann ich sie endgültig nicht mehr entdecken. Aber nochmal zu deinem Punkt. Ja. Der Gegensatz liegt nicht in dem, was die ökonomischen und politischen Ziele sind und Zwecke sind, die von den verschiedenen Beteiligten an dem staatlichen und ökonomischen Leben verfolgt waren. Sondern die Gegensätze sind Ausdruck einer Nichtbeachtung der Notwendigkeit des Zusammenwirkens. Das habe ich vorhin gemeint mit meinem Beispiel von dem, der Pegida sagt, zu einem Arbeitgeber, der rumänische Billigarbeiter beschäftigt, der verletzt seine vaterländische Pflicht. Wie argumentiert der? Der sagt, der Gegensatz zwischen dem Arbeitgeber kommt nicht aus seiner ökonomischen Berechnung, wo sie wirklich herkommt, sondern der Gegensatz kommt aus der Tatsache, dass der beim Berechnen nicht dran denkt, was er eigentlich der nationalen Gemeinschaft schuldig ist. Das ist die Umdeutung aller Gegensätze in Verfehlungen der verschiedenen Akteure. Und übrigens muss man sagen, man bleibt auch als Kritik an den wirklichen Gegensätzen auch überhaupt nur die Abstraktion übrig, dass sie gegensätzlich sind. Da ist nicht die Kritik der Inhalt dessen, was da bestritten und sich angeeignet wird, sondern die bloße Tatsache, dass da nicht gemeinschaftlich, sondern gegensätzlich agiert wird. Eine ganz, ganz verkehrte Kritik an der Konkurrenz und an dem, was der Staat so macht.
Ein Widerspruch ist dann auch in dem Weltbild, aber es ist nicht der Widerspruch zwischen den korrekt erkannten Gegensätzen und der Vorstellung des gemeinschaftlichen Zusammenwirkens, sondern den Widerspruch, den die sich dann leisten, ist, von einer total schätzenswerten Gemeinschaft dauernd zu reden, die bevölkert ist mit lauter Lumpen. Mit lauter pflichtvergessenem Gesindel. Das ist dann deren Fassung.
Ich wollte nochmal, weil das vorhin zwischendurch im Gespräch war, auch nochmal festhalten, was das Spezielle an dieser Variante des Nationalismus an der Stelle ist. Es gibt natürlich immer Übergänge vom einen zum anderen. Es ist ein Unterschied, es war auch ein Fehler, aber ein anderer. Es ist ein Unterschied, ob sich einer hinstellt und sagt, mir steht so und so viel Lohn zu, weil ich habe immer gute Arbeit geleistet und deswegen ist es ungerecht, wenn ich das nicht bekomme und der Staat soll Gesetze machen, die sicherstellen, dass ich mein Interesse an dieser Front auch durchsetzen kann. Das ist auch jemand, der Auffassung ist, dass der Staat eigentlich dafür da wäre, den armen Leuten unter die Arme zu greifen, damit sie ihre Interessen besser verfolgen können, als sie es alleine ohne ihn vermögen. Die Leute, die so drauf sind wie die Pegida-Nationalisten, die ticken anders. Die nehmen den Staat nicht in Anspruch als Helfershelfer bei der, also idealistisch als Helfershelfer bei der Vertretung oder Durchsetzung materieller Anliegen. Sondern für die, das war eigentlich mein nächster Punkt, ist der Staat von vornherein unter einem ganz anderen Blickwinkel aufgefordert, nämlich unter dem Blickwinkel der Ordnung. Wenn jemand sagt, das, worin ich lebe, ist eigentlich ein großes Gemeinschaftswerk, wo jeder an seinem Platz das tut, was er halt so zu tun hat. Die einen arbeiten, die anderen unternehmen, die Dritten regieren, die Vierten pflanzen Getreide an. Und das ist alles ein wunderbar geordnetes Gemeinwesen, wäre es jedenfalls, wenn da nicht lauter Leute unterwegs wären, die dauernd nur an sich denken und nicht an uns alle. Der stellt keine Forderung, keine materielle Forderung, sondern er stellt die Forderung, dass der Staat darauf aufpassen muss, dass nicht Leute sich was aneignen, denen das nicht zusteht. Es ist von vornherein die gehässige Fassung des Nationalismus, der die ungerechte Bevorteilung der anderen anklagt und nicht die mangelhafte Bedienung des eigenen Interesses. Da gibt es ein sehr schönes Zitat von der Erkel, wo soll ich das jetzt finden? Die hat irgendwann gesagt, also sinngemäß, wenn es nur einem Dresdner Bürger schlechter geht als einem Ausländer, dann hat die Politik versagt. Es ist eine sehr schöne Fassung dieses Standpunkts, weil die sagt gar nicht, denen soll es besser gehen. Diesem Standpunkt ist völlig Genüge getan, wenn es keinem Ausländer besser geht als irgendeinem Dresdner Bürger. Das ist dann aber auch die Vorstellung von Gerechtigkeit, die da eingeklagt wird und nicht die Forderung, die armen Leute in Deutschland sollten mehr Geld kriegen. Vielleicht nochmal zurück zu den Forderungen. Ich bin ja eingestiegen mit der Frage, wie passt das eigentlich alles zusammen, was Sie da so an diversen Vorstellungen haben, was sich eigentlich für ein anständiges Deutschland gehören würde. Dieser Gedanke, der Staat ist dafür zuständig, dass das harmonische Geordnetsein des Zusammenwirkens aller Beteiligten nicht durch falsche Egoismen und falsche 50er gestört wird. Das kann sich eben dann auch beliebig bebildern. Da gibt es eigentlich kein Argument dafür zu sagen, das ist jetzt notwendigerweise ein Indiz dafür, dass dieses Ordnen gelungen ist, und etwas anderes ist ein Indiz dafür, dass dieses Ordnen nicht gelungen ist. Und das liegt ja dann wieder in der Freiheit der unzufriedenen Staatsbürger, was sie dort an Mängeln ausmachen will, wo sie feststellen, da hat der Staat mal wieder falsche bevorzugt und die richtigen schlecht behandelt. Deswegen nochmal zu diesem, was schon ein paar Mal im Gespräch war, zu dieser Vorstellung des Verhältnisses von Staat und Volk als einem wechselseitigen Verpflichtungsverhältnis. Es ist ja nicht so, dass die sagen, das wäre ja auch etwas kontrafaktisch, es ist ja nicht so, dass die sagen, das ist einfach eine Arbeitsteilung, wo jeder an seinem Platz das tut, was er soll, Wenn es so wäre, gäbe es ja keinen Grund für Unzufriedenheit und zur Beschwerde, dann wird das eben so laufen, wie es läuft. Wenn Sie das als Verpflichtungsverhältnis fassen, wir unten tun unsere Pflicht, wir erledigen das, was uns an der jeweiligen Stelle angesagt ist, wir sind anständige Bürger, ist die Floskel dafür, dann lebt ja diese Erinnerung an Pflicht der Sache nach eigentlich davon, dass man weiß, das ist nicht was, was man sich freiwillig ausgesucht hätte. Wenn jemand von Pflicht redet, dann redet er ja darüber, dass er einen höheren Grund kennt, etwas zu tun als sein eigenes Interesse, und deswegen macht er das jetzt. Dass das, was er jetzt macht, nicht zusammenfällt mit dem, was ihm sein Interesse eigentlich gebietet. Umgekehrt, der Staat ist verpflichtet, sich darum zu kümmern, dass die Bürger das auch können, nämlich ihrer Pflicht genügen. Dann ist aber das Verhältnis von Staat und Volk nicht einfach bloß ein arbeitsteiliges, sondern ist das ganze Verhältnis von Staat und Volk eine einzige riesige moralische Veranstaltung. Dann ist das, was das Volk und den Staat im Innersten zusammenhält, nicht einfach die staatliche Gewalt, aber auch nicht einfach der Wille der Bürger zum Mitmachen, sondern dann ist das zusammenhaltende, der zusammenhaltende Kitt von oben und unten in diesem Weltbild tatsächlich die Moral. Tatsächlich das, dass sich alle an das halten, was ihnen aufgetragen ist. Und von diesem Standpunkt aus werden diese Leute dann schon sehr widerlich. Weil dann kommt wirklich alles, was so auf der Welt passiert, ins Blickfeld unter dem Gesichtspunkt, gehört sich das oder gehört sich das nicht. Alle Gewaltverhältnisse, alle Nötigungsverhältnisse werden verwandelt in Fragen des Anstands. Und das kann man dann den Forderungen sehr schön ansehen, dass das eigentlich auch lauter Forderungen nach mehr Anstand sind. Also die Kinder sollen in der Schule wieder mehr Werteerziehung bekommen. Die Frauen müssen Kinder kriegen dürfen, ohne Geldsorgen zu haben. Die guten Bürger haben ein Recht darauf, sich nicht von Moslems gestört zu fühlen. Das sind alles Forderungen, die streng genommen eigentlich gar nicht in Gesetze zu kleiden sind, sondern alle darauf gehen, zu sagen, wie hat eigentlich das Zusammenleben des Volks unter der staatlichen Betreuung in der Frage des Anstands und der Moral und der guten Gewohnheit stattzufinden. Diese Leute sind ernsthaft der Auffassung, dass die wirkliche Gemeinschaft von Staat und Volk zusammengehalten wird durch die anständigen Sitten, die beide befleißigen. Und weil sie dieser Auffassung sind, deswegen sind sie auch so gnadenlos, was die Frage angeht, wie diese Sitten auszusehen haben und warum sich das mit fremden Sitten nicht verträgt. Machen wir mal eine Pause und dann erzähle ich noch ein bisschen was über die Leidenschaft von Pegida und Konsorten für die herkömmlichen Sitten und Gebräuche. Aber nur das klar wird, wie da die Verschiebung geht. Ne? Am Anfang kommt das ja ganz handfest daher mit, die Ausländer haben ein Privileg, weil sie überhaupt hier sein dürfen. Wenn sie sich aber über eine Islamisierung des Abendlandes beschweren, dann beschweren sie sich ja über was anderes. Das kommt dann in so Slogans zum Ausdruck wie Schweinefleisch statt Döner. Dann werden plötzlich Lebensgewohnheiten zu Störungen des eigenen Lebens, wo man sich dann schon fragt, wie kommt das denn zustande? Und was heißt das? Was hat das zu tun mit dem Standpunkt, Deutschland muss eine Gemeinschaft sein, in der ich mich wohlfühlen kann?